Der Weg heißt der letzte Titel der Predigt in unserer Predigtreihe. Man sagt, dass die ersten Christen, also die Leute, die wenige Jahre nach dem Tod, nach der Auferstehung Jesu, im Glauben an diesen Mann lebten, man sagt, dass die ersten Christen diese neue Art zu leben den Weg nannten. Also keine neue Religion, keine neue Religion, sondern mehr eine neue Art zu leben. Keine neuartige Lehre über Gott, jedenfalls nicht zuerst. Kein erweitertes Wissen, kein neuer spiritueller Standpunkt, sondern eher eine neue Art durchs Leben zu reisen, auf die man sich eingelassen hatte. Die einen veränderte, innerlich vor allem, zum Teil auch tatsächlich äußere Veränderungen mit sich brachte. Und in der Apostelgeschichte, das ist das Buch, was vor allem über die Entstehung der ersten Kirchen berichtet, da wird das ab und zu so gesagt, ja, dass also der Glaube, die neue Lehre, was immer, mit der Weg beschrieben wird. Der Weg. Ich sage das mit einem gewissen Vorbehalt, weil die Forscher, die theologischen Forscher, sich nicht so ganz einig sind, ob diese Bezeichnung der Weg wirklich eine Selbstbezeichnung war, in der man sich in den ersten, also die verbreitet war, dass praktisch so ein geflügeltes Wort war unter den ersten Christen. Man ist da ein bisschen zurückhaltend, weil es hat sich letztlich nicht durchgehalten. Ja, heute spricht keiner mehr von dem Weg und jeder weiß, was er meint ist, er glaubt an Jesus Christus. Wie auch immer, es gibt solche Hinweise in der Apostelgeschichte. Mir war wichtig, dass dieser Begriff der Weg eigentlich wunderbar beschreibt, was Christsein ist. Denn du kannst alles über das Religion Christentum wissen, vielleicht wirklich alles wissen, du kannst sogar das total wahr finden, kannst sagen, ja, das stimmt mit dem Kreuz und Jesus Christus als Gottes Sohn und so alles, glaube ich alles. Wenn aus diesem Wissen, was du da weißt, kein Weg wird, dann ist das Wissen ziemlich überflüssig. Vielleicht bist du dann in der Lage, sogar Theologiegeschichte zu lehren, zu dozieren, aber wenn aus deinem Wissen kein Weg wird, solltest du dich nicht Christ nennen. Umgekehrt kann man sagen, man kann diesen Weg, den Jesus beschrieben hat und den er selber gegangen ist, den tausende, Millionen Leute nach ihm gegangen sind, man kann diesen Weg leben, obwohl man noch tausend Fragen hat. Und obwohl man vielleicht weiß, was ich weiß, ist, dass ich nichts weiß. Ja, obwohl du vielleicht, je länger du dich auf Gott einlässt, desto mehr merkst, wie geheimnisvoll das alles ist. Man kann diesen Weg trotzdem gehen. Man kann sagen, ich lebe diesen Weg. Ich gehe ihn manchmal mit ganz unsicheren Schritten, manchmal gehe ich ihn total mit Überzeugung, manchmal hoffe ich nur, dass es der richtige Weg ist. Aber ich gehe ihn. Nachfolge nennt man das. Ich gehe ihn einfach, weil ich irgendwann diese Entscheidung getroffen habe, ich will Jesus vertrauen. Einfach weil es mir als der beste Weg erschien und immer wieder erscheint. Einfach weil ich erlebe, dass es ein Weg in die Freiheit ist. Einfach weil ich auf diesem Weg erlebe, ich finde zu mir selber, ich finde zu Gott, ich gehe diesen Weg einfach, auch wenn ich noch tausend Fragen habe. Also, die ersten Christen nannten ihren Glauben den Weg. Wie gesagt, ein bisschen mit Vorbehalt. Diese Predigt ist ein bisschen anders als sonst. Es gibt heute keinen Clip, kein Theaterstück, habt ihr vielleicht schon geahnt. Und ich werde das, was ich sage, zweimal unterbrechen. Ihr werdet zweimal Zeit haben, kurz drüber nachzudenken, über das, was ihr gerade gehört habt. Und das, was ich vor der ersten Unterbrechung sage, das dreht sich um einen Mann namens Elia. Und ich glaube, dass das, was ich zu diesem Mann sage, eher spannend ist für die Leute unter euch, die sagen, ich bin schon auf diesem Weg. Danach erzähle ich etwas über einen Mann namens Nikodemus, nach einem kurzen Break. Und seine Situation ist, glaube ich, eher kompatibel zu der Situation von Leuten hier, die sich das noch fragen, ob sie diesen Weg des Christseins wirklich betreten wollen. Denn Nikodemus fragte sich genau das. Und am Schluss geht es dann um Wohnmobile. Ihr habt es erwartet, Jesus, ne? Oder so. Wohnmobile. Ne, habt ihr schon geahnt, am Schluss geht es in der Kirche eigentlich, läuft es immer auf dasselbe hinaus. Immer auf dasselbe Thema. Es wird tatsächlich um Wohnmobile gehen zum Schluss, aber vor allem werdet ihr die Möglichkeit haben, zu reagieren auf das, was ihr gehört habt. Euch tatsächlich zu überlegen und es dann auch zu tun, wenn ihr mögt, heute eine Entscheidung zu treffen. Ob ihr euch auf diesen Weg einlassen wollt, mit einem einfachen Gebet, das ihr mitbetet, wenn ihr dann mögt. Ihr findet das Gebet sogar schon auf eurem Handout. Ihr könnt euch also durch die Predigt überlegen, ob das, was da drauf steht, etwas ist, was ihr beten könnt und wollt. So, bisschen durcheinander heute. Ich habe aber gedacht, ihr seid irgendwie intelligente Menschen. Ihr werdet irgendwie das schaffen, mir zu folgen. Und ihr werdet sogar noch irgendwie merken, was dieses ganze Ding hier mit dem eigentlichen Thema Authentizität zu tun hat. So im Vorbeigehen werdet ihr das hoffentlich verstehen. Also fangen wir an. Der Weg und die erste Person, Elia. 1. Könige 19, 1 bis 21 ist ein Text, den ich jetzt nicht vorlese. Er erzählt eine Story aus dem Leben dieses Mannes Elia. Und ich habe bewusst nur die Textstelle hingeschrieben und werde sie bewusst nicht vorlesen, weil ich dachte, das könnt ihr eigentlich mal selber tun. Nehmt euch zu Hause mal Zeit, wenn ihr das, nach meiner Predigt das Gefühl habt, es interessiert mich noch, und lest es mal durch. Hat noch niemand geschadet, die Bibel live zu lesen. Die Story werde ich also nur so ein bisschen nacherzählen. Sie spielt in einer Zeit, von der ich ehrlich gesagt froh bin, dass sie lange, lange her ist und ich zu dieser Zeit nicht lebe. Wenn was da so abging, wenn ihr mal so ein bisschen da euch da reinlesen werdet, werdet ihr das merken, ist alles ziemlich archaisch, verstößt gegen sämtliche Menschenrechte. Und wenn die Story verfilmt würde, dann würde sie ab 16 oder erst ab 18 sein. Kurz zusammengefasst, Elia war Prophet, habe ich schon gesagt, glaube ich. Man kann sagen, so eine Art Rebell, so eine Art religiöser Untergrundkämpfer. Weniger mit Waffen allerdings, einmal dann doch auch, mehr mit Worten. Er war ein Prophet, ein sehr unbequemer Prophet. Und er protestierte sozusagen gegen den Mainstream in seinem Land, gegen die religiöse Umorientierung, die gerade in seinem Land vorging. Weg von dem Gott der Väter, für den er war, hin zu heidnischen Gottheiten, insbesondere Baal. Elia, das ist der Mann, der hier so in den Seilen hängt, da rechts, hat hier, wo er da am Wegrand hängt, eigentlich gerade ein echtes Erfolgserlebnis in seinem Untergrundkampf hinter sich. Dieses Erfolgserlebnis hat mit Feuer zu tun, dass er oder dass Gott aufgrund seines Gebetes hat vom Himmel fallen lassen, zu Demonstrationszwecken. Und 450 Baalspriester, die er herausgefordert hatte, hatten dasselbe versucht und es war ihnen nicht gelungen. Und Elia, man kann sagen, hat sozusagen gerade so ein religiöses Duell gegen seine Gegner gewonnen. Und das Ganze endete dann ziemlich blutig, will ich jetzt nicht nacherzählen. Wie gesagt, ziemlich archaisch, ziemlich brutal, wirft auch eine Menge Fragen auf, wenn man sich überlegt, was Elia da im Namen Gottes tut. Aber ich habe gedacht, wie gesagt, ich lese die Story nicht vor, dann könnt ihr nachher nicht die Fragen an mich stellen, sondern müsst ihr zu Hause erstmal lesen. So, aber jedenfalls, bleiben wir mal dabei, er hat ein Erfolgserlebnis eigentlich. Und nach diesem Hype in seiner Lebensgeschichte, nachdem er gerade Gottes Macht so irgendwie erlebt hat, bricht er völlig ein. Liegt daran, dass Isabel, die Frau des Königs, eigentlich die verantwortlich war dafür, die das richtig vorangetrieben hat mit dem Baalskult in den heidnischen Göttern und so, die lässt ihm ausrichten, für das, was du da gemacht hast, werde ich dich platt machen. Und er war eben noch der Held, ja, mit leicht pyromanischen Zügen vielleicht, aber der Held. Und jetzt hat er die Hosen voll und flieht. Und er flieht in die Wüste und er kriecht irgendwo unter ein Gebüsch. Burnout würden wir das nennen. Er will sterben. Und dann wird berichtet, wie Gott ihn so ein bisschen wieder aufputscht und er erstmal doch noch nicht aufgibt und eine lange Wanderung dann unternimmt. Und schließlich, und jetzt sind wir da, wo es die Story von heute einsetzt, in einer Höhle ankommt. Und er will sich hier offensichtlich nochmal verstecken vor dem Leben da draußen. Und in dieser Höhle begegnet ihm Gott. Und er lernt etwas, was sein Leben verändert. Er lernt etwas über sich und er lernt etwas über Gott. Ich habe ja gesagt, authentisch Leben ist eigentlich das Thema. Authentisch Leben hat damit zu tun, dass wir was über Gott lernen und über uns lernen. Und Elia war, finde ich, so ein bisschen ein mittelauthentischer Typ. Man kann ihm nicht vorwerfen, dass er nicht gesagt hätte, was er dachte. Das nicht. Aber trotzdem gibt es neben diesem Helden Elia auch noch, den er nach außen zeigt, auch noch diesen Elia, den wir hier sehen. Ein paar Kapitel vorher, ne, war er dieser heldenhafte Typ, der 450 Baalspriester herausfordert, der siegesgewiss einen Altar baut, Stier drauflegt und sagt, mach dasselbe, und wer das Ding zum Abfackeln bringt, ohne dass er Feuer dran legt, sondern nur durch Gebet, der hat gewonnen. Und dann fordert er auch noch das Volk heraus, ziemlich risikoreich, okay, und wer schafft, dem Gott könnt ihr folgen. Und das Witzige ist, er hat auch noch Erfolg mit dieser Nummer. Und es passiert auch noch so, ich habe mich echt gefragt, obwohl Gott im Himmel irgendwie kopfschüttelnd darunter geguckt hat, gedacht, oh, mein kleiner wütender Kollege da unten, jetzt kann ich ihn nicht hängen lassen, jetzt muss ich das mitmachen da irgendwie. Ich weiß es nicht. Vielleicht war Elia auch irgendwie sehr sicher, dass das Gottes Idee war mit diesem Duell da sozusagen. Egal, jedenfalls markierte er da den starken Mann. Das ist er nach außen. Und kurz danach ist er der andere Elia, den wir da sehen. Fertig, leer, ausgebrannt, voller Zweifel, mutlos. Und ich interpretiere jetzt mal ein bisschen was in die Story rein. Ist ein bisschen fies, weil ich zwischen den Zeilen lese. Aber ich habe gedacht, hey, das ist so ein Mann, der ist auf dem Weg. Keine Frage. Er, sein Herz gehört Gott und er ist auf dem Weg, leidenschaftlich für Gott. Aus unserer Sicht ziemlich übertrieben. Denn er legt diese Baalspriester, das ist das, warum der Film erst ab 16 sein würde. Er legt sie alle um, nachher. So wie Gimli gegen die Orks, stelle ich mir das vor. Aber man kann sagen, er gibt da so richtig Vollgas aus seiner Sicht für Gott. Er lebt ein schnelles Leben, ein lautes Leben, ein kraftzehrendes Leben. Und plötzlich merkt er, innen drin ist nichts mehr. Nur noch Angst, nur noch Einsamkeit, nur noch Verwirrung. Und er sitzt in dieser Höhle und dann hört er plötzlich Gottes Stimme. Und er fragt ihn, Elia, was willst du hier? Und er sagt dann jetzt in meinen Worten, Herr, ich habe voller Leidenschaft für dich gekämpft. Schau dich in dem Land um. Alle haben sich von dir abgewandt. Ich bin der Einzige, der noch zu dir hält. Der Einzige. Und jetzt wollen sie mich auch noch umbringen. Deswegen sitze ich hier. Ist übrigens überhaupt nicht wahr, dass er der Einzige ist. Gott zeigt ihm das später, dass da noch eine ganze Menge andere Leute sind, die genauso treu zu der Sache stehen. Aber das kann er im Moment überhaupt nicht realisieren. Was Elia über sich lernt, als er da in der Höhle hängt, ich bin schwach. Ich bin kein Held. Ich bin zu schwach für dieses schnelle Einzelkämpferleben. Und ich habe mich gefragt, ob wir das kennen. Ob du das kennst. Und wenn du das kennst, plötzlich das Gefühl zu haben, ich bin eigentlich zu schwach für dieses Einzelkämpferleben, dann kann einem das den Boden oder den Füßen wegreißen. So geht es ihm hier. Das Schöne ist, dass er dann auch etwas über Gott lernt. Nämlich, dass Gott anders ist, als er das dachte. Und jetzt komme ich ja nicht zu dem, worum es mir eigentlich in der Story geht. Gott sagt nämlich zu ihm, okay, Elia, was du jetzt brauchst, ist eine Audienz bei mir. Tritt mal vor die Höhle. Tritt mal vor den Eingang deiner Höhle. Und dann werde ich an dir vorbeiziehen. Ich werde dir begegnen. Und dann kommt, ich habe da so ein paar Bilder mitgebracht, die das vielleicht ein bisschen visualisieren, dann kommt erstmal ein gewaltiger Orkan. So eine Art, so Katrina-mäßig. Und Felsbrocken fliegen durch die Luft und so. Und so stellt man sich eigentlich den Auftritt des allmächtigen Gottes vor. Es kracht. Und dann steht er so lapidar, ich weiß nicht, woran Elias gemerkt hat, Gott war nicht in dem Sturm. Und dann kommt ein Erdbeben, nicht nur so ein bisschen Gewackel, sondern so ein richtiges Erdbeben. Und wieder, Gott war nicht in dem Erdbeben. Und dann kommt Feuer. Feuer, das Feuer, wie es vom Himmel gefallen ist da, ein paar Wochen vorher. Und in diesem Feuer ist Gott auch nicht. Ich dachte mir nämlich so, Elia hat bestimmt gedacht, okay, zweimal nimmt er mich auf den Arm, beim dritten Mal ist das dann. Ne? Und Feuer passt auch irgendwie zu Gott, die Metapher wird ab und zu gebraucht für Gott. Gott ist auch nicht im Feuer. Ich lese mal vor, was dann da steht. Als das Feuer vorüber war, kam ein ganz leiser Hauch. Da verhüllte Elia sein Gesicht mit dem Mantel, trat vor und stellte sich in den Eingang der Höhle. Eine Stimme fragte zum zweiten Mal, Elia, was willst du hier? Also was Elia da lernt ist, Gott ist ein Mann der leisen Töne. Und das war neu für ihn, glaube ich. Dieser Gott mag es gar nicht so sehr, in Feuer, Donner, Blitz, was immer, Wunders, was uns zu begegnen. Wenn es leise wird, wenn es irgendwie friedlich wird, so ruhig, dass du einen leisen Hauch auf der Haut spüren kannst, und das ist nicht oft der Fall, dass wir das bemerken, dann begegnet uns Gott. Das ist das, was Elia über Gott lernt. Er ist ein Mann der leisen Töne. Gott hat sozusagen was ganz Entscheidendes in Elias Leben gerade gerückt. Erstens, du bist nicht der starke Held Elia. Das hat er irgendwie vorher schon begriffen. Du brauchst ganz dringend solche Momente wie diesen hier, dringend Pausen in deinem Leben, wo du zu dir findest und wo du zu mir findest. Wenn du da draußen immer nur 180 Kilometer in der Stunde fährst, dann wirst du nicht zu dir und nicht zu mir finden. Und Elia, ich bin selten im schnellen, lauten Leben, selbst wenn du für mich wütest. Ich bin selten im schnellen, lauten Leben zu treffen. Der Weg, diese Geschichte lehrt mich einen Weg zur Authentizität, zum authentischen Leben. Ich glaube, wir werden niemals echt leben, wir werden niemals Menschen werden, die innen drin das sind, was sie auch nach außen hin darstellen, wo das übereinstimmt. Wir werden das niemals sein, wenn wir, Entschuldigung, verdammt nochmal, nicht lernen, still zu sitzen. Ich glaube, dass der Weg zur Authentizität über Stille geht. weil wir Gottes Begegnung brauchen. Sonst lernen wir nicht, wer wir sind, und wir bleiben gewissermaßen ahnungslos, wer Gott ist. Wir haben vielleicht irgendwie ein Bild, aber wir ahnen gar nicht, wie Gott eigentlich ist. Und Gottes Begegnung passiert nicht, wenn wir immer nur Gas geben. Natürlich kann einem Gott auch im schnellen Leben begegnen, ja, weil er uns irgendwie gerade so noch dadurch hilft oder was. Aber oft ist das Leben zu laut, um Gott intensiv zu hören. Und dann ist das Bild, was wir von uns selber haben, verzerrt, solange Gott nicht wenigstens ein paar ruhige Minuten hat, um uns mal zu zeigen, wer wir sind. Und das merken wir immer dann, wenn wir mal runterfahren, wie es bei uns wirklich aussieht, zu zeigen. Und das Bild, was wir von Gott haben, ist dann auch verzerrt, weil wir niemals wirklich Zeit haben, uns auf ihn einzulassen, und er darf mal bestimmen, was jetzt abgeht zwischen uns. So, was ich konkret sagen will, du musst, wenn du den Weg leben willst, Stille in dein Leben einbauen. Du musst. Nicht du kannst, sondern du musst. Und je schwerer dir das fällt, desto eher denke ich, dass du das musst, dass du das brauchst. Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Ich bin eigentlich überhaupt kein Typ, dem das ja so leicht von der Hand geht. Es gibt Leute, die mögen am liebsten die ganze Zeit irgendwie still sitzen. Bin ich auch nicht. Ich würde noch nie mal sagen, dass ich das besonders gut drauf habe. Aber ich weiß, dass das ein Schlüssel ist zum authentischen Leben. Stille. Weil ich glaube, dass wir alle direkte Begegnung mit Gott brauchen. Du musst Gott reden hören, nicht immer nur andere über Gott reden hören, so wie mich jetzt gerade. Also wenn du nur das hörst, was Leute wie ich oder andere oder in Büchern oder wer immer dir über Gott sagt, das ist ja nicht schlecht so, aber du lebst eigentlich immer second hand. Ich habe letzte Woche eine witzige Predigt gehört von jemandem und ich habe ihn glatt angemeldet und gesagt, ich möchte eins deiner Predigtbeispiele klauen. Kannst du mir mal die Folien schicken, die du da benutzt hast? Hat er auch gemacht. Der Typ heißt Traui. Und er hat ein Bild von einem Baum gezeigt. Kannst du mal anwerfen, ist wunderschön. Und er hat gesagt, dieser Baum ist sozusagen Jesus. Und wenn Jesus der Baum ist, dann sind wir wie Äste. Das ist jetzt noch schöner. Ja. Jesus hat so ein Bild mal gebraucht. Er hat es nur nicht mit dem Baum gemacht. Er hat gesagt, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Aber ich dachte, Unterfranken können nichts mit Wein anfangen. Ich nehme also den Baum. Und was Jesus da sagen will, ist, wenn die Äste direkte Verbindung mit Gott haben, dann fließt da Kraft, so ein bisschen Wasser sieht man da, ja, und dann wächst eine Frucht. Jesus sagt, wenn ihr an mir seid, wenn ihr eine direkte Verbindung mit mir habt, dann fließt Kraft in euer Leben, dann könnt ihr Frucht bringen. Frucht bringen heißt sozusagen, auf dem Weg sein, und es verändert mich. Es macht mich freundlicher, netter, mutiger, was immer, ja. Etwas Gutes in meinem Leben kommt raus. Und dann sagt er, wenn dieser Ast aber abgetrennt ist, und so leben wir oft, dann fließt da nicht mehr viel. Und die Frucht wird schon so irgendwie grau. So. Also, der Ast muss dranbleiben. Kannst du nochmal wieder eine weitermachen, sieht man schön. Ja? So. Jetzt, was wir oft machen, ist, wir wissen schon, wir sollen irgendwie an Jesus bleiben, aber wir haben keine direkte Verbindung mit Jesus. Wir haben direkte Verbindung zu Leuten, die eine direkte Verbindung haben, und das sieht dann so aus. Ja, also vielleicht da mein Pastor, und da bin dann ich so dran, und die Frucht ist schon ein bisschen kleiner, und es fließt ein bisschen weniger Kraft, second hand eben. Und das Schöne, was ich an seinem Beispiel so cool fand, er hat es noch ein bisschen weiter getrieben. Er hat gesagt, aber was ist, wenn mein Pastor einer ist, der Secondhand lebt? Vielleicht gibt es da einen Superpastor, von dem er irgendwie immer abhängig ist. Ja, und dann sieht es so aus. Und was er dann sagt, er sagt, oh, das ist aber schon ganz schön arm. Habe ich mir irgendwie so gemerkt. Das ist schon ganz schön arm, was dann da außen rauskommt. So sieht das aus, wenn ich praktisch nur im Gottesdienst auftanke, immer nur Secondhand. Aber stille, persönliche Begegnung mit Gott, direkt an Gott dran sein, kenne ich irgendwie nicht. Habe ich ja keinen Zugang zu. Da fließt wesentlich weniger Kraft. Okay. Du brauchst direkte Ankopplung an Gott. Wo kannst du das in dein Leben einbauen? Stille. Das ist einfach das, was ich denen, die sagen, hey, ich bin eigentlich auf dem Weg. Schon, ja. Was ich denen mitgeben will heute. Wo kannst du Stille in dein Leben einbauen? Du musst da nichts leisten. Ich dachte, du musst eigentlich nur einen Ort schaffen, wo du einfach da bist. Ob Gott dann zu dir redet oder nicht oder wie immer, das ist seine Sache. Schaff einfach einen Ort, wo du einfach da bist. Vielleicht ist es tatsächlich der Ort, wo du einfach still irgendwo bist. Vielleicht gehst du lieber spazieren. Joggen, beim Joggen geht das auch super. Ich habe sogar Leute getroffen, die gesagt haben, sie könnten das gut beim Auto fahren. Bin ich ein bisschen skeptisch, ob das funktionieren kann. Aber einfach Momente, wo du sagst, okay, ich bin jetzt einfach mal bei mir und bei Gott. Tust du es nicht, brennst du aus, glaube ich. Und bevor du ausbrennst, wirst du ein paar Monate, ein paar Jahre, ein paar Jahrzehnte vielleicht sogar nach außen was anderes leben, als du innen drin bist. Du wirst Gas geben. Aber vielleicht innen drin vermisst du Gott schon lange. Der Weg über Authentizität führt zur Stille. Jetzt machen wir einen kleinen Break. Übrigens werden die zwei anderen Teile kürzer als dieser erste. Und ihr könnt, während ihr ein paar Bilder seht, ein bisschen Musik hört, einfach mal über das nachdenken, was ihr gerade gehört habt. waren jetzt 30 Sekunden Stille zum Schluss. Bau das in dein Leben ein. Schau dir mal die Leute an, die in der Kirchengeschichte irgendwie den Weg gelebt haben und von denen wir heute sagen, so Leute wie Bonhoeffer, dass sie tiefe Persönlichkeiten waren. Das sind alles Leute, die irgendwie aus der Stille kamen und das kannten. Die im Leben standen vollkommen, aber die sich immer wieder zurückgezogen haben. Gelernt haben, so zu leben, den Puls runterzufahren ab und an. Gott selber zu treffen. Sie kannten sich. Deswegen kannten sie sich. Und deswegen kannten sie Gott. Okay. Die zweite Person ist Nikodemus. Und was ich bisher gesagt habe, ist mehr für Leute, glaube ich, die so auf dem Weg sind schon. Die sagen, ja, ich kenne Gott eigentlich, glaube an ihn. Und ja, ich bin manchmal wirklich nicht gut darin, Stille mein Leben einzubauen. Ich will das eigentlich. Andere hier fragen sich aber vielleicht, ob sie das überhaupt wollen. Fragen sich, ob Gott überhaupt zu treffen ist, wenn ich so runterfahre. Ob das wirklich ein Weg ist, also der Weg des Christseins wirklich ein Weg ist, um Gott zu erfahren. Wenn Glauben ein Weg ist, dann haben sie diesen Weg noch gar nicht betreten. Jedenfalls noch nicht so richtig endgültig. So einer war Nikodemus. Nicht, dass er nicht glaubte, Nikodemus war ein frommer Mann, aber ein frommer Jude, kein Christ. Und er war auf einem Weg, einem religiösen Weg auch, und er war es sogar gewöhnt, das, was er glaubte, zu leben. Nicht mit Feuer und manchmal sogar Schwert wie Elia, aber ich glaube nicht mit weniger Leidenschaft. Nur seit einiger Zeit gab es ein paar beunruhigende Fragen in seinem Leben. Er hatte die beunruhigende Frage, ob der Weg, auf dem er ist, wohl wirklich der richtige ist. Umgeschwenkt war er noch nicht, aber er wurde zögerlicher auf seinem Weg. Und das ist passiert, seit er Jesus hat reden hören. Nikodemus war Pharisäer und er sucht Jesus, das wird in Johannes 3, 1 bis, ich glaube auch 19 oder 21, beschrieben. Pharisäer, der Jesus nachts unter vier Augen sprechen will. Auch ein mittelauthentischer Mann, dieser Nikodemus. Denn die Truppe der Pharisäer stand nicht gerade auf Seiten Jesu. Sie standen ihm gewissermaßen kritisch gegenüber. Und Nikodemus ist einer von diesen. Er möchte sich vor seinen Kollegen da auf keinen Fall die Blöße geben. Dass er doch ein bisschen interessierter ist, als er das so zugeben würde. Dass er eher als Theologe ein paar beunruhigende Fragen hat und er hofft sich Antworten von diesem einfachen Wanderprediger da. Und er möchte auch nicht so sehr die Blöße geben, dass ihn das eigentlich, wenn er ehrlich ist, sogar berührt, was Jesus da sagt. Auf einer anderen als dieser wissenschaftlich-theologischen Ebene. So, Nikodemus war ein Mann, der wusste nicht so richtig, was er von Jesus halten soll. Denn er passte eigentlich nicht in sein Konzept von Gott, von Religion und so. Aber er war auch ein Mann, den er nicht einfach abtun konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass es manchen von euch so ähnlich geht. Sonst würdet ihr nicht hier sitzen. Außer ihr seid zum ersten Mal gerade hier und habt euch eben gerade vorgenommen, das war auch das letzte Mal. Aber sonst, wenn ihr wiedergekommen seid, habt ihr ein Stück weit Interesse vielleicht, so ähnlich wie Nikodemus. Und vielleicht ist es auch so, dass Jesus nicht so richtig in euer Konzept passt. Und vielleicht ist es auch so, dass ihr lieber ein bisschen im Stillen euch damit beschäftigt, als jetzt das gleich so überall zu bekunden. Wie Nikodemus. Was er tut ist, er sucht ihn auf. Nachts, heimlich, unter vier Augen, aber okay. Immerhin, das ist eine gute Idee. Wenn es dir mit Jesus so ähnlich geht wie ihm, dann such ihn auf. Heißt, lies in der Bibel, das ist die erste Quelle, die wir haben. Johannes 3 habe ich wieder als Bibelstelle nur hier aufgeschrieben. Ne? Kannst du einfach zu Hause mal lesen. Fang an, mit ihm zu reden, stell ihm gute Fragen. Zwischen den beiden jedenfalls entsteht ein Gespräch, und ich zitiere das jetzt nicht, damit ihr eine Aufgabe habt zu Hause. Sie unterhalten sich aber über das Leben, vor allen Dingen über das neue Leben, was Jesus da dauernd proklamiert. Und sie halten sich darüber, wie ist das erlebbar? Das Reich, von dem du dauernd redest, du sagst dauernd, Gott würde sein Reich hier aufrichten. Er sei gerade dabei. Okay, wie ist das erlebbar? Wie kommt man da rein? Wie sieht der Weg aus, der Glauben heißt? Das ist Nikodemus' Frage. Jesus sagt ihm ein paar merkwürdige Dinge. Wenn ihr das selber lest, werdet ihr merken, dass das Gespräch schwierig zu verstehen ist. Er sagt ihm ein paar merkwürdige Dinge. Er sagt ihm zum Beispiel, um auf den Weg zu kommen, Nikodemus, musst du neu geboren werden. Nicht körperlich natürlich. Er sagt, du musst von Wasser und Geist geboren werden, von oben her. Also von Wasser, da denken wir irgendwie noch an die Taufe. Steht am Anfang eines Lebens als Christ, Taufe. Ich denke, das ist auch tatsächlich gemeint. Jesus erklärt Nikodemus dann aber, was er meint damit: Du musst von oben her, vom Geist her geboren werden. Und er nimmt sich nicht viel Zeit für diesen schlauen Theologen, der da heimlich, aber voller Wissenslust vor ihm sitzt. Ich sage das mal mit meinen Worten: Jesus erklärt ihm, hey, Gott ist anders als wir Menschen. Wir Menschen verstehen, was menschlich ist und was wir hervorbringen, was wir aus uns heraus leisten können, sogar was wir an religiösen Dingen leisten können, bleibt immer menschlich. Heißt in der Konsequenz, Gott erkennen oder sogar göttliche Dinge tun, ist schlicht unmöglich für uns, weil wir Menschen sind. Und Gott ist total anders als wir. Wir sind Menschen, er ist Geist. Und Gott erkennen wir nur, wenn Gottes Geist in uns etwas völlig Neues entstehen lässt. Da muss in uns etwas geboren werden, sagt Jesus. Das hört sich mysteriös an und das ist es auch. Eben nicht menschlich. Und dann sagt er, Gottes Geist ist für uns nicht verfügbar. Ich zitiere ihn, er sagt, er weht, wo er will. Und ich dachte an diesen leisen Windhauch bei Elia. Du kannst nicht machen, dass er kommt. Er weht, wo er will. So ist Gott irgendwie. Und Jesus sagt, hey, darum kannst du, Nikodemus, Gottes Erkenntnis nicht durch dein Nachdenken oder religiöses Tun oder was immer irgendwie dir erarbeiten. Mit noch so viel frommer Leistung wird es nicht passieren. Du kannst eigentlich nichts dafür tun. Du musst neu geboren werden und geboren wird man. Geboren tut man nicht. Geboren wird man. Und wenn das geschieht, dann ist es wie ein Wunder, ein Geheimnis. Und man könnte dieses Geheimnis, das Gottes Geist Neugeburt schenkt in einem Menschen, auch mit anderen Worten beschreiben. Die Bibel tut das, sie sagt manchmal das in einem anderen Bild, sie sagt, Gottes Geist nimmt in uns Wohnung oder Gott schenkt uns ein neues Herz oder Gott erneuert unsere Sinne. Gott schenkt uns eine Connection zwischen Gott und Mensch durch seinen Geist, die vorher nicht da war, die der Mensch sich auch nicht irgendwie herstellen kann. Und dann fragt Niki, weil seine Freunde nannten ihn so, glaube ich, und Jesus wurde gerade sein Freund, dann fragt Niki, wie kann das gehen? Und Jesus bringt zum Ausdruck, dass er sich ein bisschen wundert, dass er, der Theologe, das nicht weiß, wie das gehen kann. Und er sagt ihm, du kannst gar nichts tun, Gott muss sich dir zeigen. Und vor allen Dingen musst du erkennen, wie Gott über dich denkt, wie sehr er dich liebt. Und dann sagt er einen Satz, den vielleicht sogar Leute kennen, die nur ein einziges Mal irgendwie im Rallye-Unterricht aufgepasst haben oder beim Konfirmandenunterricht irgendwie dabei waren. Gott liebt dich und diese Welt so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gegeben hat, um in diese Welt zu kommen, damit alle, die an diesen Sohn glauben, Leben haben. Da oben steht der Vers in der Luther-Übersetzung, wie er uns geläufiger auf dem Ohr ist. Ganz zentral, vielleicht der zentralste Vers der Bibel. Stell dir vor, du sitzt neben einem Mann nachts und du hast ihn gerade gefragt, wie kann ich eine Connection zu Gott herstellen? Und er sagt, Gott kennenlernen ist eigentlich unmöglich. Du bist Mensch, er ist Geist. Geht eigentlich nicht. Du kannst ihn nicht erkennen. Aber du hast Glück. Darf ich vorstellen, ich. Glaub an mich, sagt ihm dieser Jesus, dann wirst du leben. Dann wirst du von Neuem geboren. Dann beginnt der Weg. Es wird nicht beschrieben, wie Nikodemus darauf reagiert hat. Nikodemus taucht später noch zweimal auf und da hat man den Eindruck, bei ihm ist was geswitcht. Es gibt einmal eine Sitzung von den Pharisäern und den Ratsältesten, die reden darüber, was sie mit Jesus tun wollen, sie wollen ihn verurteilen. Und da steht er plötzlich auf und versucht so ein bisschen reinzubringen, hey, lass uns doch mal ein bisschen überlegen, was der Mann wirklich gesagt und getan hat. Man merkt, er greift Partei für ihn. Und dann, als Jesus gestorben ist und beerdigt wird danach, da taucht ein Josef von Arimathea auf, der das Grab stellt, und Nikodemus, der ihm dabei hilft, diesen Mann zu beerdigen. Also man hat den Eindruck, bei Nikodemus hat was geklickt, bin ich sicher. Jesus sagt ihm, hey, glaub an mich, dann passiert das, was ich Neugeburt genannt habe. Und dann bringt das auf den Punkt und macht es noch krasser, Nikodemus, eigentlich, was dich eigentlich hindert, Gott zu erkennen, was jeden Menschen hindert, Gott zu erkennen, ist deine Schuld. Wir sitzen hier beide im Dunkeln, ne? Und die Dunkelheit in deinem Herzen, in deinem Leben, das ist das, was dich von Gott trennt. Und deswegen gibt es keine Connection ohne Neugeburt, ohne dass diese Dunkelheit da weggenommen wird. Und die wirst du nicht los. Aus eigener Kraft. Die wirst du nicht los, außer du holst sie ans Licht. Und wenn du sie nicht ans Licht holst, wenn du nicht wahr, authentisch, echt wirst, dann wird dir nicht vergeben. Und wenn dir nicht vergeben werden kann, dann kann Gottes Geist in deinem Leben keine Neugeburt schenken. Leider ist das der Grund, warum so wenig Menschen diesen Weg gehen, glaube ich. Weil wer das irgendwie von sich weiß, schuldig zu sein, und das sind wir alle, weil Schuld in der Bibel eigentlich das meint, dass wir so grundsätzlich anders sind als Gott, so grundsätzlich getrennt von Gott, unheilig, und er ist heilig. Ja? Wer das von sich spürt, der meidet das Licht. Und Gott ist Licht. Ich glaube, dass das die größte Hürde ist für Leute, diesen Weg anzufangen. So, meine Frage heute, wo stehst du? Irgendwie ahne ich, dass ein paar Leute von euch dieselben Fragen vielleicht mit sich rumtragen wie Nikodemus. Irgendwie vielleicht fasziniert von Jesus, irgendwie aber auch zögerlich. Christsein, habe ich gesagt, ist ein Weg, eine Art zu leben. Nicht so eine besondere Erkenntnis, die dich plötzlich überfällt und dann hast du es begriffen. Ein Weg, eine Art zu leben. Aber jeder Weg hat einen Anfang. Und irgendwann müssen wir diesen Anfang machen. Und ich glaube, man sollte sich viel Zeit nehmen. Wenn man irgendwo hin will, sollte man sich viel Zeit nehmen, zu überlegen, was ist der beste Weg dahin. So, aber irgendwann muss ich losgehen, sonst werde ich es nicht rausfinden. Und irgendwas riskiere ich auch damit, indem ich einen Weg einschlage, riskiere ich was, den falschen zu nehmen. Es geht nicht, an dem führt kein Weg vorbei. Irgendwann muss ich mich entscheiden, dafür oder eben auch dagegen. So, darum stehst du heute wie Nikodemus vor so einer Entscheidung. Und was du entscheiden musst, ist praktisch Folgendes. Das hat sich ein bisschen durch die Predigtreihe durchgezogen. Will ich glauben, dass Gott mich liebt? Will ich glauben, dass Gott mich liebt? Jesus sagt das dem Nikodemus. Ne? Darum bin ich hier überhaupt, um euch zu zeigen, wie sehr Gott euch liebt. Aber denk mal an die Frau am Jakobsbrunnen, in dieser ersten Predigt, die Jesus begegnet und plötzlich merkt, dieser Gott, der mir da begegnet, verurteilt mich nicht, er liebt mich, er schätzt mich wert. Also, will ich das glauben, dass Gott mich liebt? Das ist eine Entscheidungsfrage. Hast du vielleicht schon tausendmal gehört? Irgendwann muss man sich entscheiden, will ich das glauben eigentlich? Oder glaube ich das eigentlich nicht? Was ich noch entscheiden muss, wenn Gott mich liebt, will ich ihm dann ehrlich mein Leben zeigen? Und dazu stehen, dass da manches ist, was echt mies ist und was ich nicht gerne zeige. Will ich anerkennen, dass ich Sünder bin? Und will ich dann um Vergebung bitten? Das ist total hart. Aber die Frage ist, ob wir ahnen, dass es ein Weg sein könnte in die Freiheit, das zu tun. Also will ich anerkennen oder will ich glauben, dass Gott mich liebt? Will ich glauben, dass es mir gut tun wird, meine Sünde vergeben zu bekommen? Und das Letzte, will ich meinen Weg von Gott bestimmen lassen in Zukunft? Darf er dann Herr sein? Darf er regieren? Will ich das machen, dass Gott einfach jetzt wieder Gott sein darf und ich bin nur der Mensch, sein Geschöpf, und deswegen folge ich ihm nach und nicht andersrum? Will ich ihm mein Leben so anvertrauen? Das ist eine Entscheidung. Und Jesus sagt, bei einem Ja wird etwas in euch neu geboren. Bei einem Ja wird etwas in euch neu geboren. Die Band kann schon mal nach vorne kommen, denn jetzt machen wir den zweiten Break und sie spielt einfach das Lied, was sonst eigentlich ganz am Schluss kommt. Hört einfach mal zu, lest dieses Gebet, was hier auf diesem Dingens steht, weil ich werde nachher das einfach leise, langsam vorlesen, und wer möchte, kann das dann mitbeten, so als ersten Schritt auf diesem Weg. Und ihr solltet wissen, was ihr beten werdet, sonst könnt ihr das ja vorher nicht entscheiden. Also hört einfach mal zu, macht dir Gedanken, ob das vielleicht heute für dich irgendwie einfach dran ist. Wenn ihr da zugehört habt bei dem Lied, das verfolgt habt, dann habt ihr ja gemerkt, das geht nicht irgendwie um so ein bisschen ein religiöses Gefühl, auf das man sich einlässt, sondern es geht wirklich darum, sein Leben loszulassen, in Vertrauen darauf, es bei Gott zu finden. Consume me from the inside out. Ich habe versprochen, dass ich ganz am Schluss noch was über Wohnmobile sage. Wir hatten eins, haben wir diese Woche verkauft. War einfach zu teuer, der Spaß. Vielleicht erzähle ich das jetzt auch nur, um irgendwie meine Trauer zu verarbeiten gerade. Der Weg mit Jesus zu leben, ist so wie Wohnmobil fahren. Es ist auf jeden Fall ein Weg in die Fremde. Ohne Zweifel ist es so. Ein Weg in die Fremde, aber du hast dein Zuhause immer dabei. Du wirst an Orte kommen auf diesem Weg, die sind dir völlig unbekannt. Das ist das Schöne an einem Wohnmobil. Und irgendwie ist Glaube immer ein Abenteuer. Du übernachtest mit dem Ding an Orten, wo vor deinem Fenster irgendwie entweder der Nordatlantik tobt oder die dünne Luft von irgendeinem Alpenpass, oder vielleicht sind es auch einfach nur Mofa-Rocker von kleinen Kleckersdorf, die draußen um dein Wohnmobil fahren. Egal, was da draußen ist, das ist vielleicht fremd. Innen drin hast du dein Zuhause. Innen drin ist so dein, das, was du kennst, wo du zu Hause bist. Der sichere Ort. Leute, die auf dem Weg sind, haben bei Gott ihr Zuhause gefunden. Frieden nennen sie das dann manchmal. Ein Ort, wo sie wissen, wenn ich da hingehe, finde ich Gott. Ein Ort, wo ich weiß, es ist alles gut, selbst wenn es da draußen bitter ist, es ist alles gut. Sozusagen so eine Höhle, in der der Hauch Gottes zu spüren ist. Und weil sie das haben, haben sie Mut, sich auf das Abenteuer einzulassen, wo Gott sie hinführt. Das Abenteuer Glauben. Eine junge Frau aus unserer Gemeinde ist aus dem Grund vor ein paar Monaten nach München gezogen. Sie möchte dort mit anderen eine Gemeinde gründen, hat den Eindruck, ich soll da hinziehen. Und hat deswegen ihren Job gekündigt und da einen neuen gesucht. Deswegen ihre Wohnung hier aufgegeben und da eine neue gesucht. Und für sie ist sozusagen das tatsächlich ein Weg in die Fremde geworden. Aber sie geht dahin, und ich habe sie extra gefragt, ob ich das sagen darf. Und ihr inneres Zuhause hat sie dabei. Deswegen ist sie zu Hause letztlich, auch in der Fremde. Und sie hat dieses Zuhause von jetzt in alle Ewigkeit. Glauben auf dem Weg sein ist wie Wohnmobilfahren. Aber eben, jede Wohnmobilfahrt hat den Zeitpunkt, wo du einsteigen musst, um loszufahren und lässt anderes hinter dir. Sonst wirst du keinen Wohnmobilurlaub machen. Wenn du das willst, dann kannst du einfach dieses Gebet mitbeten, was ich jetzt vorbete. Und mehr ist einsteigen nicht, ein einfaches Gebet. Wenn du magst, kannst du sogar dazu aufstehen, wenn du sagst, hey, mir ist das wichtig, das irgendwie so öffentlich zu sagen. Aber es gilt genauso, wenn du sitzen bleibst und das leise für dich betest. Und es kann auch sein, dass du sagst, boah, da müssen wir drüber nachdenken. Deswegen steht es hier drauf, dann nimm es mit. Und bete es. In der nächsten Zeit irgendwann, wenn du das Gefühl hast, ja, ich möchte eigentlich mich auf diesen Weg einlassen. Ich werde es jetzt einfach langsam vorlesen und ihr habt die Möglichkeit mitzubeten. Und danach ist der Gottesdienst dann auch ziemlich rucki-zucki vorbei. Ich werde nach der Stelle, wo es um das Dunkle in unserem Leben geht, einfach einen Moment Pause machen. Ich habe da nicht den Text vergessen, sondern ich lasse dann euch einfach einen Moment Zeit. Vielleicht fügt ihr da was ein, was persönlich ist, was euch dann wichtig ist. Okay, ich bete das mit uns. Vater im Himmel, ich will glauben, dass du Liebe bist. Und ich danke dir, dass du mich liebst. Danke, dass du mir in Jesus Christus begegnet bist und mir zeigst, wie du bist. Jesus, ich will dir vertrauen und bringe meine Schuld aus der Dunkelheit in dein Licht. Vergib mir. Von nun an sollst du mein Herr und mein Gott sein. Lehre mich deinen Weg, baue dein Reich in meinem Herzen und durch mich in dieser Welt. Amen. Was du jetzt tun kannst, wenn du das mitgebetet hast, mit jemandem, dem du vertraust, darüber reden. Das ist ganz gut, wenn wir gleich anfangen, authentisch Christsein zu leben und es nicht so für uns zu verstecken. Vielleicht sagst du auch, boah, ey, bei dem Punkt Sünde, da komme ich an irgendwas in meinem Leben, das ist so heavy. Das einfach so still zu machen, das kann ich mir fast nicht glauben, dass das jetzt deswegen vergeben sein soll. Dann ist es manchmal eine Hilfe, es zu beichten. Ne? Kennt ihr das Wort? Mit jemandem darüber zu reden. Und von jemandem anderen zu hören, hey, du hast es bekannt, Gott hat dir vergeben, kann manchmal total befreiend sein. Auch dafür, du kannst mit jemandem reden, mit mir, wenn du magst, oder mit jemandem, den du kennst, nach dem Gottesdienst. Und dann nochmal, such dieses innere Zuhause, das Wohnmobil, ja, die Stille, von der ich immer gesprochen habe, den direkten Kontakt zu Gott. Und das Letzte, such Gemeinschaft. Such andere, die an Gott glauben. Elia bekam kurz nach dieser Begebenheit von Gott einen Freund gezeigt. Er hat ihm gesagt, hey, du sollst nicht länger als Einzelkämpfer da sein. Das mag Gott gar nicht. Gott hat irgendwie was dagegen, wenn wir als Einzelkämpfer, auch als Christen, durch dieses Leben laufen. Such dir Leute, mit denen du Glauben zusammenleben kannst. Okay, bevor wir uns unter den Segen Gottes stellen, die Kinder kommen heute nicht rein. Die habe ich gebeten, in ihrem Saal zu warten. Das heißt, die Eltern müssen jetzt gleich dann als erstes rausgelassen werden und die Kinder holen. Also nicht in 10 Minuten oder so, sondern gleich, wenn der Gottesdienst vorbei ist, sonst warten eure Kids in Kino 6. Jetzt steht bitte noch auf und dann stellen wir uns unter Gottes Segen. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf euch und er schenke euch seinen Frieden. Amen.